Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wir wissen nicht, wie viele Menschen sich in Deutschland über welchen Zeitraum infizieren könnten. Es könnten sehr viele sein.
Wir müssen den Ausbruch verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem weiter funktionieren kann.
Und deshalb sind alle Maßnahmen, die wir machen, von allergrößter Bedeutung.
Corona-Update.
Sie hören Forschung aktuell, und was wir Ihnen in den kommenden Wochen an dieser neuen Stelle bieten wollen, ist das, was wir seit 25 Jahren machen. Wir liefern täglich das Neueste aus Naturwissenschaft, Technik und angrenzenden Wissensgebieten. Neue Erkenntnisse rund um das Coronavirus werden dabei natürlich auch, wie schon in den vergangenen zwei Monaten, eine wichtige Rolle spielen. Aber das sei noch erwähnt, um zu verhindern, dass wir und Sie da draußen in der aktuellen Ausnahmesituation alle in eine Art kollektiven Lagerkoller verfallen, werfen wir auch jeden Tag ganz bewusst einen Blick auf andere Forschungsgebiete, wo sich gerade Spannendes tut. Heute zum Beispiel verraten wir, wie es bei der größten Polarexpedition aller Zeiten gerade so läuft und warum unser Geruchssinn unser Leben viel nachhaltiger beeinflusst, als wir gemeinhin glauben. Zum Auftakt schauen wir aber auf unser Corona-Update. Die Zahl der bestätigten Infektionen in Deutschland steigt weiter schnell an, auf aktuell rund 25.000. Und wir wollen hier an dieser Stelle künftig jeden Tag hinter diese Zahlen schauen. Wir wollen Zusammenhänge erklären, soweit sie schon bekannt sind. Wir wollen die Fragen stellen, die Wissenschaftler gerade umtreiben, und ihnen bei der Suche nach Antworten über die Schulter schauen. Der Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth hilft uns seit Mitte Januar dabei, die Fakten rund um das neue Coronavirus zu sortieren und einzuordnen. Er ist uns jetzt aus seinem Berliner Homeoffice zugeschaltet. Herr Wildermuth, lassen Sie uns sprechen über eine Zahl, über die ganz selten gesprochen wird, die Dunkelziffer der Infizierten mit dem Coronavirus. Also jene Menschen, die sich angesteckt haben, aber bislang in keiner offiziellen Statistik aufgetaucht sind. Was weiß man über diese Dunkelziffer?
Ja, naturgemäß natürlich eher wenig, denn das sind ja genau die Fälle, die man nicht kennt. Und diese Fälle kann man grob in drei Gruppen einteilen. Da gibt es erstens Leute, die werden positiv getestet, aber die sind einfach noch nicht dokumentiert in der Statistik. Und dieser Zeitverzug, der kann durchaus eine Rolle spielen. Am Sonntagmorgen gab es ja die Meldung, die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland sei gefallen von 2700 am Samstag auf 1900. Gute Nachricht. Aber in Deutschland melden nicht alle Gesundheitsämter ihre Zahlen auch am Wochenende. Da wird erst nachgemeldet, und dann wird sich zeigen, ob der Rückgang wirklich real ist. Wahrscheinlich erst am Dienstag, kann man das sagen. Also das ist eine erste Form der Dunkelziffer. Die lässt sich leicht in den Griff kriegen, muss man nur abwarten.
Das heißt aber, selbst wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Testergebnisse kennen würde, würde man doch die Zahl der Infizierten deutlich unterschätzen. Ich habe gelesen, es gibt ja Experten, die sagen sogar, vermutlich ist die Zahl der Infizierten 10-mal höher als die Zahl der offiziell bestätigten Fälle. Kann das sein?
Ja, das kann sein. Also über den genauen Wert streiten die Experten. Aber es gibt eben diese infizierten Personen, die systematisch übersehen werden. Das ist der zweite Teil der Dunkelziffer, und der ist wichtig. Denn diese Leute, die können das Virus weiter verbreiten. Die werden nicht erkannt. Zum einen, weil nicht getestet wird. Da ist die USA ein gutes Beispiel. Trump war stolz. Sein Land kommt super durch die Corona-Krise. Aber wenn nicht getestet wird, dann merkt man natürlich auch nichts. Und als dann das mit den Testen nachgeholt worden, seitdem steigen die Zahlen in den USA rasant. Deshalb sagt die Weltgesundheitsorganisation ja auch testen, testen, testen. Das ist wirklich die Basis der Strategie gegen das Virus. Aber auch das beste Testprogramm übersieht bislang Menschen, die sich zwar infiziert haben, die aber keine Symptome entwickeln. Sehr vielen geht es ja gut mit dem Virus. Sie gehen auch nicht zum Arzt, sie gehen nicht zur Teststation, aber sie verbreiten, ohne es selbst zu ahnen, den Erreger weiter. Da gab es eine Studie zum Beginn der Epidemie in Wuhan, da hat Ryun Li vom Imperial College in London gesagt, 80% der Infizierten, die hat man gar nicht bemerkt. Und diese Leute sind dann natürlich nicht unter Quarantäne gestellt worden. In Deutschland schätzt Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut, dass nur etwa die Hälfte der Corona-Fälle auch in der Statistik auftauchen.
Das klingt ja aber nach einem Riesenproblem, wenn selbst die Gesundheitsverantwortlichen gar keinen genauen Überblick über die aktuelle Lage haben. Ist das so?
Ja, das ist ein Problem. Ryun Lee, der sagt, dass die überwältigende Mehrheit der Ansteckungen in Wuhan von diesen symptomlosen Patienten ausgegangen sind. Und das ist tückisch, die sieht man nicht und man kann dann auch nichts tun, um zu verhindern, dass sie das Virus weiter verbreiten. Aber man darf nicht vergessen, diese Analyse bezog sich wirklich auf die Anfangsphase der Epidemie in Wuhan. Da war es chaotisch, Krankenhäuser, Ärzte, alle völlig überfordert mit den schwerkranken Patienten. Da noch scheinbar Gesunde zu testen, hatte sicher niemand auf dem Schirm. Aber das hat sich ja geändert. China testet jetzt sehr viel. Die Infizierten werden isoliert, die Kontakte gefunden, auch getestet. Und damit kann man diese Form der Dunkelziffer deutlich senken, sodass sie am Ende keine Rolle spielt. Und wenn man mal guckt auf die Dinge, die wir in Deutschland beschlossen haben, Kitas zu, Schulen zu, Restaurants zu, Kontaktsperre für mehr als 2 Personen und so weiter, diese sozialen Distanzierungsmaßnahmen, die verhindern ja genau, dass auch symptomlos Infizierte das Virus weiter verbreiten. In China gibt es, zumindest laut offizieller Statistik, kaum noch Übertragungen im Land. Das zeigt, diese Form der Dunkelziffer, die gibt es natürlich, aber letzten Endes hat sie keine so überragende Bedeutung, wenn denn die Gegenmaßnahmen greifen.
Aber verzerren diese übersehenen Fälle denn nicht auch unsere Wahrnehmung für wirklich wichtige Informationen? Also zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, wie viele von 100 Infizierten letztlich an Covid-19 sterben werden?
Genau, da gibt es ja verschiedene Formen, diese Sterblichkeit zu berechnen. Und die einfachste ist, man nimmt die globalen Fallzahlen, rund 340.000 im Moment, und teilt die durch die Zahl der Todesfälle. Und dann kommt man auf eine Sterblichkeit von rund 4%. Das heißt, vier von 100 Infizierten fallen dem Virus zum Opfer. Das ist ein wirklich hoher Wert. Aber diese Rechnung ignoriert, dass es diese übersehenen Fälle gibt. Und wenn man versucht, das mit abzuschätzen, dann ergibt sich eine Sterblichkeit von einem halben, vielleicht von 1%, das klingt viel besser, aber das ist immer noch doppelt so hoch wie bei der schweren Grippesaison 2017-19, also Covid-19. Das muss man wirklich ernst nehmen, das ist potenziell tödlich.
Jetzt hatten wir also erstens die dokumentierten Fälle, die noch nicht in die amtliche Statistik eingeflossen sind. Wir hatten zweitens symptomlose Kranke, die unterm Radar bleiben, weil sie bislang kaum getestet werden. Sie haben aber am Anfang noch von einer dritten Form der Dunkelziffer gesprochen. Worum geht's dabei?
Ja, die wird jetzt wichtig. Es ist einfach so, wer sich heute infiziert, der braucht 5, 6, 7 Tage, bis die Symptome aufliegen. Dann dauert es noch mal ein bisschen, bis der Test gemacht ist. Es vergeht also Zeit. Und deshalb blickt die offizielle Statistik immer in die Vergangenheit. 7 Tage, 10 Tage. Und das heißt aktuell, wir werden erst in 7 bis 10 Tagen merken, ob die Maßnahmen, die wir jetzt beschlossen haben, wirklich etwas bringen. Und deshalb ist es so wichtig, im Moment Ruhe zu bewahren, auch wenn die Zahlen weiter ansteigen. Das lässt sich gar nicht vermeiden, weil diese Leute haben sich längst infiziert. Also man muss wirklich Ruhe bewahren und dann in 5 bis 10 Tagen, dann können wir sehen, ob es funktioniert hat. Und in dieser Zeit nicht auf die Zahlen starren. Die sind wichtig, aber die sind kein allwissendes Orakel.
Infos und Einschätzungen waren das von Volkert Wildermuth aus Berlin. Vielen Dank dafür. Und morgen fragen wir in unserem Corona-Update übrigens, was in Italien los ist. Warum sterben dort so erschreckend viele Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion? An Bord des Forschungsschiffs Polarstern hat es das neue Coronavirus bislang zum Glück noch nicht geschafft. Und das ist auch gut so, denn der Eisbrecher driftet gerade vom Packeis eingeschlossen monatelang durch die Arktis im Rahmen der Mosaik-Mission, der größten Polarexpedition aller Zeiten. Eine Epidemie an Bord, fern aller Zivilisation, das wäre natürlich so ziemlich das Letzte, was man auf der Polarstern jetzt gebrauchen könnte. Doch die Schutzmaßnahmen, die sicherstellen sollen, dass das neue Coronavirus nicht doch noch an Bord kommt, die fordern bereits jetzt ihren Tribut, wie Monika Seinsche erfahren hat.
Markus Rex ist Atmosphärenphysiker am Alfred-Wegener-Institut in Potsdam und leitet die Mosaik-Expedition. Eigentlich wäre er gerade auf dem Rückweg zur Polarstern, auf der er bis Dezember die erste Phase der Expedition verbracht hat. Tatsächlich aber ist er immer noch in Deutschland und verbringt seine Zeit damit, mit Gesundheitsbehörden zu telefonieren.
Wir haben das Expeditionsteam der zweiten Phase dieser Expedition auf der Rückreise von unserer Polarstern. Die befinden sich auf einem Eisbrecher noch im Eis, werden gerade noch mal mit Treibstoff versorgt für den restlichen Rückweg, sollten dann aber in wenigen Tagen in Tromsø ankommen. Nun ist das auch eine internationale Mannschaft, die wird in Tromsø so erstmal gar nicht an Land gehen können, weil Norwegen nationale Einreisebeschränkungen hat und Tromsø lokal darüber hinaus nochmal noch striktere Einreisebeschränkungen hat.
Deshalb erhält der Eisbrecher mit den Rückkehrern an Bord zurzeit so viel Treibstoff, dass er zur Not auch andere Häfen in anderen Ländern ansteuern könnte. Falls es Markus Rex und seinen Kollegen gelingt, bei den dortigen Gesundheitsbehörden Ausnahmegenehmigungen zu bekommen. Noch gibt es allerdings keine Zusage irgendeines Landes.
Das zweite Element, was uns sehr beschäftigt hat, ist eine wissenschaftliche Flugzeugkampagne. Wir wären im Moment eigentlich dabei, mit unseren Forschungsflugzeugen von Spitzbergen aus wissenschaftliche Flüge auch bis hin zur Polarstern durchzuführen, dort zu landen, wieder aufzutanken und weitere Wissenschaft zu machen.
Diese Flüge waren schon Anfang März verschoben worden, da unter den beteiligten Forschern ein Corona-Fall aufgetreten war. Daraufhin mussten alle Kollegen, die mit ihm Kontakt hatten, in Quarantäne. Die ist seit dem vergangenen Freitag vorbei, sodass nun theoretisch alle fliegen könnten. Aber jetzt gibt es ein neues Problem.
Dazu hätten wir ein internationales Team in Spitzbergen zusammenziehen müssen. Und Spitzbergen ist eine Inselgruppe etwa auf dem halben Weg zwischen dem Nordkap und dem Nordpol, ein Außenposten der Menschheit, bisher frei von Corona. Und die haben sich komplett isoliert. Und wir können da natürlich jetzt kein internationales Team zusammenziehen. Da führt kein Weg hin. Deswegen mussten wir diese wissenschaftliche Flugzeugkampagne, diese erste Phase, die in diesem Frühjahr stattfinden sollte, jetzt erstmal verschieben. Wir hoffen, dass wir vielleicht später im Sommer, im Herbst, dann weitere wissenschaftliche Flüge machen können.
Mit einem dieser Forschungsflugzeuge wollte eigentlich auch Markus Rex selbst gerade auf dem Rückweg zur Polarstern sein. Das Meereis rund um das Schiff ist mittlerweile so dick, dass Eisbrecher es nicht mehr erreichen können. Deshalb war auch der im April anstehende nächste Austausch der kompletten Expeditionsmannschaft mit Flugzeugen geplant.
Diese Flugzeugoperationen sind nur über Spitzbergen möglich. Nur dort sind wir dicht genug dran an dem Schiff, um dann auch die Reichweite mit den Flugzeugen zu haben. Und auch das wird sehr, sehr schwer, wenn nicht unmöglich sein, solche Flüge über Spitzbergen im Moment mit einem internationalen Team zu organisieren. Auch da sind wir auf allen Kanälen dabei, mit den Behörden der beteiligten Länder oder auch möglicher Ausweichrouten zu reden, um zu sehen, was geht und versuchen da Möglichkeiten zu finden, um jetzt die Expeditionsmannschaft zwischen der dritten und der vierten Phase auch wieder auszutauschen.
Hauke Flores ist ein Mitglied genau dieser vierten Phase der Expedition. Er ist Meereisökologe am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven und sitzt auf gepackten Koffern.
Also der Plan ist, dass wir vor allen Dingen unsere Zeitreihen von faunistischen Arbeiten, also Arbeiten mit Tieren, weiter fortsetzen. Wir wollen ja das Vorkommen und auch den Nahrungsbedarf und die Tiefenverteilung der Tiere im Arktischen Ozean über ein ganzes Jahr hinweg beobachten. Das ist die einzigartige Möglichkeit, die wir mit Mosaik haben. Und mein Hauptaugenmerk liegt da eigentlich auf zwei Dingen. Einmal die kleinen Tierchen zu beproben, die an der Eisunterseite leben und auch von den Substanzen, die von Mikroorganismen im Eis hergestellt werden, leben. Und zum anderen auch im Rahmen eines EU-Projekts das Vorkommen von Fischen im Arktischen Ozean zu untersuchen. Das sind Fische, die an der Eisunterseite liegen, wie der Polardorsch, aber auch Fische, die in größeren Tiefen vorkommen.
Damit betreten Hauke Flores und seine Kollegen wissenschaftliches Neuland. Denn über Fische im zentralen arktischen Ozean weiß man bis heute so gut wie nichts. Dabei sind sie von zentraler Bedeutung für die Nahrungskette in diesen Gewässern. Aber bevor Hauke Flores mit seiner Arbeit beginnen kann, muss es dem Expeditionsleiter Markus Rex erst einmal gelingen, Sondergenehmigungen zu bekommen, um das internationale Forscherteam auf das Schiff bringen zu können. Dabei ist es schon aus purem Selbstschutz wichtig, dass keiner der neuen Expeditionsteilnehmer infiziert ist.
Das ist natürlich eine ganz, ganz hohe Priorität von uns, erstmal sicherzustellen, dass wir kein Virus in das Expeditionsteam an Bord der Polarstern einschleppen. Das wäre eine Situation, mit der wir nur sehr schwer umgehen könnten. Wir haben eine Isolierstation an Bord der Polarstern. Trotzdem ist es sehr, sehr schwer, die Ausbreitung eines Viruses an Bord eines Schiffes zu verhindern. Deswegen tun wir im Moment alles, um zu verhindern, diesen Virus dort einzuschleppen.
Den Forschern, die auf dem Weg zur Polarstern sind, stehen vor ihrer Abreise also in jedem Fall längere Quarantänezeiten und mehrfache Tests auf das neue Coronavirus bevor.
So wie es aussieht, werden wir alle in den nächsten Wochen viel mehr Zeit zu Hause verbringen, als wir das normalerweise gewohnt sind. Da kann man sich nun drüber ärgern oder vielleicht sogar verzweifeln. Man kann aber auch einfach versuchen, das Beste draus zu machen und zum Beispiel endlich mal ein paar Bücher lesen, die man schon immer lesen wollte. Falls ihr das für Sie eine Option ist, für uns gibt es dazu in den nächsten Wochen eine lose Folge von Lesetipps für Sachbücher, die unsere Rezensenten für gut befunden haben. Los geht's gleich heute mit einem Buch über den menschlichen Geruchssinn und den erstaunlichen Einfluss, den der auf unser Leben hat.
Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Martin Hubert.
Im Unterschied zu Tieren gelten Menschen nicht gerade als Supernasen. Auch in Lehrbüchern liest man bis heute, Homo sapiens sei vor allem ein Augentier. Sehsinn hervorragend, Geruchssinn schwach. Eine grandiose Fehleinschätzung, meint die weltweit anerkannte Großpsychologin Bettina M. Pause von der Universität Düsseldorf. In ihrem Buch »Alles Geruchssache, wie unsere Nase steuert, was wir wollen und wen wir lieben«, schreibt sie gemeinsam mit der Sachbuchautorin Shirley Michaela Seul:
Menschen können mehr Moleküle in niedrigsten Konzentrationen riechen als Affen, Mäuse, Spitzmäuse, Ratten, Fledermäuse, Seeotter, Schweine, Igel und Kaninchen. Die Unterscheidungsfähigkeit zwischen zwei sehr ähnlichen Gerüchen ist beim Menschen ähnlich ausgeprägt wie beim Elefanten, Totenkopfäffchen, Seebären und der Maus.
Pause und Zoll drehen den Spieß in ihrem Buch radikal um und behaupten, der Mensch sei ein Geruchstier und vor allem unbewusst von Düften geprägt. Schon evolutionär gesehen habe sich das Gehirn nur deshalb so komplex entwickelt, weil bereits die frühesten Lebewesen ständig auf ein reichhaltiges Spektrum von Gerüchen reagieren mussten. Was riecht nach Nahrung, was nach Gefahr, womit kann ich mich paaren? Das menschliche Gehirn kann heute 1 Billion Gerüche unterscheiden und ihren Einfluss auf unser Verhalten kaum kontrollieren. Dass der Geruchssinn tatsächlich wichtiger sein soll als der Sehsinn, belegen Pause und Zoll mit Experimenten wie diesem.
In einem Versuch ließen wir Probanden am Körpergeruch von fastenden Menschen schnuppern. Währenddessen zeigten wir ihnen Silhouetten von dicken und dünnen Menschen. Das Gehirn reagierte spezifisch, je nachdem, ob es mit einem dicken oder einem dünnen Menschen konfrontiert war. Wenn wir allerdings den Körpergeruch von satten Menschen gemeinsam mit dem Bild von dünnen Menschen vorgaben, reagierte das Gehirn, als ob es einen dicken Menschen gesehen hätte.
Das Buch ist ein beeindruckender Lobgesang auf die Macht des Geruchssinns. Es liest sich flüssig, veranschaulicht wissenschaftliche Erkenntnisse mit vielen Beispielen und präsentiert jede Menge persönliche Erfahrungen und Einsichten der Forscherin Bettina M. Pause. Dabei betont diese wiederholt, dass sie als Geruchsforscherin lange Zeit belächelt wurde, jetzt aber beeindruckende Ergebnisse vorliegen. Quasi als Retourkutsche möchte sie nun auf nahezu allen denkbaren Gebieten zeigen, dass Gerüche den Menschen stärker prägen als Vernunft und Verstand. Auch beim sozialen Verhalten. Freunde können sich zum Beispiel besser riechen als Fremde. Menschen mit vielen sozialen Kontakten registrieren Gerüche genauer als zurückgezogen Lebende. Heißt das aber wirklich, wie auch der Buchtitel suggeriert, dass Gerüche uns steuern? In puncto Liebe zum Beispiel liest sich das im Buch differenzierter. Eine Studie von Pause selbst hat nämlich aufgedeckt,
dass es nicht um die Suche nach dem besten Geruchspartner geht, sondern lediglich in seltenen Fällen um die Abweisung bestimmter Verehrerinnen. Wir wählen uns unseren Liebespartner eben nicht nur aufgrund des Geruchs aus. Ausschließlich auf den Geruch zu setzen, würde nicht glücklich machen.
Dieses Buch ist voller starker Thesen, die aber längst noch nicht alle wissenschaftlich bestätigt sind. Trotzdem ein hochinteressantes Buch, das aufklärt über den zu Unrecht unterschätzten Geruchssinn.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Für alle Neugierigen, die ihre Nase in die Welt der Gerüche stecken wollen.
Erkenntnisgewinn.
Gerüche sind oft kaum bewusste, aber für das Gehirn unverzichtbare Signale, um sich in der Welt zu orientieren.
Spaßfaktor?
Ein gut lesbares, informatives Buch, das manchmal etwas zu euphorisch wirkt.
Martin Hubert empfiehlt Alles Geruchssache, wie unsere Nase steuert, was wir wollen und wen wir lieben. Das Buch von Bettina Pause und Shirley Seul ist im Piper Verlag erschienen, hat 280 Seiten und kostet 30 Euro. Und wenn Sie es im Internet bestellen, machen Sie es gern bei Ihrem lokalen Buchhändler, damit auch der gesund durch die Corona-Krise kommt. Forschung aktuell endet jetzt gleich, wie sonst auch immer, mit unserem täglichen Blick an den Sternenhimmel. Danach übernimmt hier wieder meine Kollegin Christine Heuer für die Sendung Kontrovers ab 10.10 Uhr. Mein Name ist Ralf Krauter. Wir hören uns morgen wieder um 9.35 Uhr, wenn Sie mögen.
Sternzeit, 23. März. Verkehrte Hundewelt. Ihr gehört zu den Glanzpunkten des Winterhimmels, die sich nun allmählich vom Abendhimmel verabschieden. Procyon, der hellste Stern im Sternbild Kleiner Hund. Der Name ist Programm, denn die aus dem Griechischen stammende Bezeichnung Procyon bedeutet so viel wie vor dem Hund. Und mit diesem Hund ist kein anderer als der Hundsstern Sirius gemeint. Dessen Erscheinen vor Sonnenaufgang hat den alten Ägyptern jedes Jahr die nahende Nilflut angekündigt. Prokyon, der damals rund 10 Tage vor Sirius am Morgenhimmel aus dem Glanz der Sonne auftauchte, diente den Priesterastronomen dann gleichsam als Vorwarner. Vermutlich tragen Sirius und Prokyon und die dazugehörenden Sternbilder auch deshalb ihren Namen, weil sie, wie die damals schon domestizierten Hunde, vor der drohenden Gefahr warnten. Zuerst der agilere kleine Hund und wenig später der etwas trägere große Hund. Was die Ägypter und Griechen der Antike nicht wissen konnten, die Sterne zeigen noch mehr Gemeinsamkeiten. Sirius ist rund 8,6 Lichtjahre entfernt, Prokyon 11,4. Und beide werden von einem weißen Zwerg umrundet. Dagegen ist Prokyon trotz seiner im Vergleich zu Sirius kleineren Masse um einiges größer als dieser. Sein Durchmesser ist gut 2-mal größer als der der Sonne. Sirius dagegen bringt es nur auf 1,7-fache Sonnengröße. Aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes würde also eigentlich Prokyon die Bezeichnung großer Hundsstern verdienen. Sirius dagegen ist tatsächlich der kleinere.
Bitte Musik.